ARD.
Ein sprechender Elch will meine Kreditkartennummer. Das finde ich fair.
Natürlich sind wir alle schlauer als Homer Simpson in dieser legendären Simpsons-Folge, wo er schnellen Reichtum im Internet sucht. Aber auch die Internetbetrüger sind halt nicht länger sprechende Elche, sondern haben sich in puncto Cleverness deutlich verbessert. Finden also immer schlauere Wege, an unsere Daten und an unser Geld zu kommen, ohne dass wir das merken. Das wurde diese Woche wieder eindrucksvoll klar, als die Polizei einem Ring von Kreditkartenbetrügern auf die Schliche kam, die in 5 Jahren rund 300 Millionen Euro von mehr als 4 Millionen Menschen in ganz Europa abgezockt haben. Wie haben die das angestellt? Wie konnte es so lange unbemerkt bleiben? Und vor allem, wie können wir uns schützen, um online sicherer unterwegs zu sein als Homer J. Simpson? Das alles sagt uns gleich meine Kollegin Julia Wackett, und zwar in schlanken 10 Minuten. Denn ihr hört wieder 10 Minuten Wirtschaft, euren täglichen kompakten Hintergrundpodcast, unter anderem in der ARD Audiothek. Mein Name ist Astrid Kühn und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Moin Julia.
Hi Astrid.
Du, von dieser Masche, da waren jetzt ja echt Millionen von Leuten betroffen, ohne es zu merken. Erzähl doch nochmal ganz genau, was ist da passiert?
Ja, über 5 Jahre zwischen 2016 und 2021 haben da 3 mutmaßliche Betrügernetzwerke Kreditkartendaten im ganz großen Stil abgegriffen. Der Fall gilt deswegen schon jetzt als einer der größten Online-Betrugsfälle in der deutschen Geschichte. Vor allem eben wegen dieser Dimension, weil so viele Menschen betroffen sind, aber auch wegen dieser hohen kriminellen Energie. Das Netzwerk hat nämlich die Kreditkartendaten anderen Kriminellen abgekauft oder den Karteninhabern gleich mit Hilfe von Phishing-Angriffen gestohlen. Die Betrüger setzen da richtige Scheinfirmen ein, oft mit Sitz in Großbritannien oder auf Zypern, die dann eben Websites eröffneten, wo man sogenannte Abos abschließen konnte. Also es gab insgesamt 2000 Fake-Internetseiten, insbesondere für Streaming, Dating, Unterhaltung. Und da wurden eben keine Geschäfte gemacht, sondern mehr als 19 Millionen gefälschte Abos eingerichtet, über die dann eben die Zahlungen der Kreditkarten abgebucht wurden.
Wie, also habe ich das richtig verstanden? Da haben Kriminelle gestohlene Kreditkartendaten gekauft, dann extra Scheinfirmen gegründet, auf denen dann Abos mit eben diesen Kreditkartendaten abgeschlossen und die Abbuchungen so getan wurden?
Genau, also es ist wirklich, man sieht es, ne, extrem kriminelle Machenschaften, also die haben da wirklich
ganz... Ja, und mehrmals um die Ecke gedacht.
Genau, die haben da wirklich extrem drüber nachgedacht, wie sie das möglichst clever anstellen. Und den Kartenhaltern sind dann jahrelang auch eben vor allem kleinere Beträge unter kryptischen Bezeichnungen abgebucht worden, damit sie das nicht so gemerkt haben, was da wirklich passiert. Also sehr viele Menschen sind betroffen gewesen, mutmaßlich 4,3 Millionen Karteninhaber aus fast 200 Ländern. Und gerade weil dieser Verwendungszweck eben immer sehr geschickt verschleiert wurde, dachten viele Opfer zum Beispiel eher, dass es eine Zahlung beim Bäcker, am Kiosk, irgendwo anders war und jetzt kein Kreditkartenbetrug.
Ja, ja, klar. Manchmal ist es halt auch einfach unübersichtlich in den Abrechnungen, wenn man viel mit Karte bezahlt. Wie kann ich denn feststellen, ob ich davon betroffen war?
Ja, also am besten sollte sich jeder wirklich die Verwendungszwecke seiner Buchung ganz genau anschauen. Und wenn man da etwas Merkwürdiges sieht, da kann man dann das mit einer Liste des Bundeskriminalamts gegenchecken. Da sind nämlich alle die Verwendungszwecke aufgelistet, die die Betrüger genutzt haben.
Ganz analog, ja.
Genau, das sind ganze 4 PDF-Seiten, immerhin alphabetisch geordnet. Und da stehen dann wirklich alle Verwendungszwecke drauf, zum Beispiel Client-Sum.com, Pay-a-Quote.com, Help-Entries.com. Also ja, da ist es echt eine elendlange Liste und da kann man dann natürlich gegenchecken, wurde das bei mir auch aufgelistet, und das kann man dann der eigenen Bank auch melden, damit sie das eben rückabwickeln kann. Weil eben dadurch, dass es schon so lange her ist, ist es natürlich jetzt umso schwerer, das Geld wiederzubekommen. Weil bei Kreditkarten ist es ja so, dass man dann 120 Tage danach beziehungsweise bis zu 4 Monate danach das noch zurückholen kann. Also für die Zukunft vielleicht, dass man da immer gut drauf achtet, was wurde abgebucht. Und wenn es noch nicht zu lange her ist, kann ich mir das auch wiederholen. Und was man natürlich auch immer machen sollte, die Karte dann sperren lassen, wenn man denkt, da sind verdächtige Buchungen, und dann eben zum Beispiel Strafanzeige bei der Polizei erstatten.
Ja, ganz genau, ein guter Tipp, aber eher für die Zukunft, denn die Betrügereien, die waren ja schon vor 2021, ne? Also selbst wenn ich da betroffen war, werde ich jetzt nicht mehr merken, geschweige denn Geld zurückfordern können. Aber dieser Trick, der hat ja offenbar 5 Jahre lang funktioniert und ist jetzt auch erst öffentlich geworden. Wie konnte das überhaupt so lange unentdeckt bleiben?
Ja, also vielen Banken sind diese Abbuchungen einfach nicht aufgefallen, weil sie wirklich in diesem bestehenden System waren, weil da zum Beispiel Mitarbeiter bei den Zahlungsdienstleistungen, die die Transaktion an die jeweilige Bank des Kreditkarteninhabers weitergegeben haben, offenbar nicht genau hingeschaut haben oder selbst involviert waren. Also das BKA spricht von 44 Beschuldigten, darunter auch 6 ehemalige Mitarbeiter von einem deutschen Zahlungsdienstleister, die da teils sogar in der Geschäftsführung saßen oder in der Abteilungsleitung gearbeitet haben und da einfach, ja, wichtige Bereiche, sei es beim Risikomanagement, im Vertrieb, bei Compliance, intern sozusagen das System am Laufen gehalten haben und die Zahlungsdienstleister selbst da auch mitverdient haben, also große Umsätze über die Gebühren erwirtschaftet haben, sogenannte Chargeback-Gebühren. Ja, also die Zahlungsdienstleister haben da auch eine ganz große Rolle gespielt, aber um welche Zahlungsdienstleister genau es sich handelt, dazu wollten sich Staatsanwaltschaft, BKA und BaFin bislang jetzt noch nicht konkret äußern.
Oh, du, das klingt aber sehr dubios und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musste gerade schon ein bisschen an Wirecard denken, denn die haben ja auch zu der Zeit operiert und ich habe gelesen, dass der Name Jan Marschalek in den Ermittlungen auch durchaus aufgetaucht sein soll. Aber gut, wir wollen hier mal nicht rumspekulieren. Julia, wie also ist das Ganze denn am Ende schließlich aufgeflogen?
Ja, also das war schon, muss man sagen, so oft man auch Kritik an den Behörden übt, ne, dass sie zu langsam, zu spät agieren, war das jetzt dann schon ein, wenn auch ein bisschen ein später Erfolg der Behörden, weil der Betrug dann eben dann doch irgendwann entdeckt wurde. Also diese Financial Intelligence Unit, kurz FIO, ist ja die Behörde in Deutschland im Kampf gegen Geldwäsche und Banken müssen der FIO eben auffällige Transaktionen melden. Und 2020 ist Mitarbeitern der FIO dann bei einigen Meldungen eben doch ein Muster aufgefallen. Und so kam der Stein dann ins Rollen und das war der Anstoß für die Ermittlungen. Die zogen sich dann aber eben insgesamt über 5 Jahre hin. Das wurde dann offenbar wirklich intern, wurde da dann schon ermittelt und ohne, dass die Verdächtigen Verdacht schöpften. Und am Dienstag kam dann eben diese ganz große Razzia, bei der Ermittler des BKA, der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, Dutzende Gebäude durchsuchten in insgesamt 9 Ländern, unter anderem auch hier in Deutschland. Und nur mal zur Info, allein hier in Deutschland wurden Vermögenswerte im Wert von 35 Millionen Euro gesichert, die jetzt auch dazu dienen soll, die Opfer eben zu entschädigen.
Tja, das wäre auf jeden Fall eine gute Sache, aber am Ende denkt man ja doch wieder, Vorsicht im Internet, oder? Also wie kann man sich schützen, damit einem sowas auch in der Zukunft am besten nicht passiert?
Ja, also die klassischen Tipps, die kennen ja bereits viele. Also die oberste Regel lautete einfach bei Online-Geschäften vorsichtig sein. Also man sollte immer, so gut es geht, sich über die Online-Anbieter informieren, bevor man Daten im Internet preisgibt. Einfach auch klar machen, dass Fake-Shops und Phishing-Mails in Zeiten von KI immer besser werden. Da gibt's dann aber zum Beispiel auf der Seite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin eine Seite, wo man eben über Warnungen zu betrügerischen Online-Plattformen und Phishing-Tricks informiert wird. Die Verbraucherzentrale hatte auch einen Fake-Shop-Finder auf ihrer Website, wo man die Adresse des jeweiligen Shops prüfen kann. Also da gibt's auch ganz viele Online-Angebote, die man nutzen kann. Und ganz klar natürlich immer die Warnsignale checken, also wenn es wiederkehrende, ungewöhnliche Buchungen gibt, da vielleicht aufmerksam werden, wenn die kryptischen Verwendungszwecke da eben da sind und dann lieber einmal zu viel bei der Bank nachhaken oder die Bank informieren, als einmal zu wenig.
Ja, und immer mal die langen Listen der Buchungen auch mal durchpflügen, denn das kann ja wirklich schnell unübersichtlich werden. Genau das nutzen dann eben Betrüger aus. Ich werde daran denken, Julia. Dank dir für die Tipps.
Gerne, Astrid.
Auch gut die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wenn es also nicht reicht, die Kreditkartennummer und die Prüfziffer einzugeben, sondern man vor dem Kauf noch einmal auf einem anderen Device, zum Beispiel dem Smartphone, bestätigen muss, dass man es wirklich ist. Es gibt so eine richtige Checkliste, mit der man sichere Online-Shops erkennen kann. Daran, dass der Kaufbutton ordentlich beschriftet ist zum Beispiel. Also wenn da was steht wie zahlungspflichtig bestellen oder jetzt kaufen. Vorsicht ist geboten bei Masken wie anmelden oder abschließen. Ihr Ihr solltet auch auf das Vorhängeschloss in der Browserzeile achten, das anzeigt, ob die Verbindung mit HTTPS verschlüsselt ist. Das bietet mehr Sicherheit. Auch auf ein Impressum, also dass die Shopbetreiber ihre Kontaktdaten hinterlegt haben, solltet ihr achten und auf transparente und realistische Preise. Wenn es nämlich zu günstig scheint, um wahr zu sein, ja, dann ist es das wahrscheinlich auch. Dann mal den Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentralen anwerfen, das habe ich auch schon gemacht. Ein Glück, sonst wäre meine Kohle nämlich futsch gewesen. Und vor allem immer auf Zack bleiben, denn das sind mögliche Kriminelle auch. Ich packe euch noch ein paar hilfreiche Links, wie ihr Fakes erkennt und was ihr im Ernstfall tun könnt, in die Shownotes. Mögt ihr unseren Podcast? Dann empfehlt 10 Minuten Wirtschaft doch gerne weiter, darüber freuen wir uns wirklich sehr. Damit bin ich raus für heute. Mein Name ist Astrid Kühn, macht's gut und lasst euch nicht ärgern.